Guten Morgen. Ich finde es so schön, dass wir im Blick haben dürfen, dass wir mit Jesus Christus in seiner Liebe eine klare Aussage zu unserem Leben haben. Wir wissen, wo diese Reise in diesem Leben hingeht. Wir wissen, dass wir ewig leben werden, denn jeder, der da glaubt, ist gerettet. Das ist das, was die Schrift zusagt. Das ist das, was die Schrift uns gibt. Und ich finde es immer spannend, wenn es heißt, da ist jemand überraschend gestorben. Es ist nur zum Teil überraschend. Der erste Teil, dass man stirbt, steht nämlich fest, sobald ich geboren werde. Und ich werde damit auch niemand überraschen, du bist hier auf Erden nicht unsterblich. Das heißt, wir werden geboren und wir werden sterben. Die Frage, die Jesus uns beantwortet, ist, was passiert danach? Was kommt dann? Und das ist die Ewigkeit. Und da gibt er uns, und wir haben es gerade gehört in Römer 8, 38 und 39, da gibt er uns nämlich die Zuversicht, dass uns von dieser Liebe Gottes nichts trennen kann. Und jetzt ist nämlich die Frage, was wir machen zwischen dieser Geburt und dem Tod, der definitiv kommt, aber der ewige Tod bleibt aus. Was mache ich dazwischen? Wie fülle ich diese Zeit mit Jesus Christus aus? Und ich kann es euch gleich mal spoilern, weil es heute das Thema sein wird, mit Liebe. Mit der Liebe, die uns entgegengebracht wurde am Kreuz von Golgatha, sagt Jesus uns auch, ihr sollt einander lieben, leben. Ihr sollt lieben in einer Welt, die voller Hass ist. Und wir merken es ja immer mehr. Ne? Man dachte immer, die Welt wird besser und alle Menschen werden Brüder und so weiter. Das ist aber nicht der Fakt und die Wahrheit. Die Welt wird immer gehässiger, bösartiger. Vor kurzem eine Sendung gesehen über Mobbing im Internet. Wow, bin ich froh, dass ich da nicht aktiv bin. Ich will gar nicht hören, wie ich aussehe. Also gut, gerne, aber der Rest will ich nicht hören. Und all diese Dinge, die da passieren, wo junge Menschen drunter leiden, wo man dann Sachen postet und dann kommen Sprüche drunter, bring dich doch besser um, die Welt wäre ohne dich besser dran. Wow! Und dann haben wir einen Herrn, der unendlich liebt und uns etwas an die Hand gibt. Und das Thema ist, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und ich möchte mit euch, so viel werde ich schon sagen, in 1. Korinther 13 reinschauen, die Verse 1 bis 7. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 7, das berühmte Hohelied der Liebe. Und das ist ein Text, den ich gerne und oft predige. Und ich glaube auch aus tiefer Überzeugung, dass man dem einmal im Jahr predigen soll, weil genau das ist immer der Kernpunkt einer Gemeinde. Weil Jesus in Johannes 13, 34 sagt, an der Liebe wird man sie erkennen. Nicht an ihren Theologen. Nicht an, sehr guter Lobpreisband, nicht an irgendwie einer äußeren Form oder ob wir auch den Raum hier sehr hübsch gemacht haben oder noch hübscher machen, sondern an der Liebe untereinander. Daran wird man seine Jünger erkennen. Und wir wissen, dass dieses Thema umkämpft ist. Es gibt manchmal Parteiungen in der Gemeinde, es gibt Neid, es gibt Probleme, es gibt Dinge, die dazu führen, dass man dann eben nicht mehr lieben will oder vielleicht sogar kann. Ich finde es so interessant, in Offenbarung 2,4 schreibt Johannes, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Da wird die Gemeinde in Ephesus angeschrieben vom Herrn. Das ist ja immer schön, das ist so die Ortsgemeinde, aber es ist natürlich eine größere Dimension. Auch heute kann man darüber nachdenken, wo hat man diese erste Liebe verlassen. Das ist übrigens das Spannende, das Verlassen ist was Aktives. Sie haben sich aktiv abgewandt von der ersten Liebe. Die Theologen meinen, vielleicht war es die nächste Generation, nicht mehr die erste, die Gottes Liebe oder Gemeinschaft so erlebt hat. Vielleicht waren es aber auch Ereignisse in Ephesus. Wir wissen, dass es da drunter und drüber geht. Und manchmal können wir auch durch äußere Umstände lieblos werden. Das Spannende ist, 30 Jahre davor im Epheserbrief, den wir in der Gemeindebibelschule machen, heute Abend ist übrigens wieder, steht drin, da wird die Gemeinde noch gelobt für die Liebe, weil sie so liebevoll miteinander umgeht. 30 Jahre später hat sie die Liebe verloren. Verlassen, das ist spannend, also etwas Aktives. Und die Liebe, die Gott uns entgegenbringt, wir werden noch darauf eingehen, ist ja das, was wir bekommen, auch als Werkzeug, als Schlüssel für das Miteinander. Ja, wir sind hier, weil wir uns lieben. Nicht, weil du sonntags nichts Besseres zu tun hast, das hoffe ich zumindest, sondern weil wir uns lieben und Gemeinschaft haben. Aber wenn wir in die Bibel schauen zum Thema Liebe,
ist das eine Entscheidung, kein Gefühl. Es ist eine Entscheidung zu folgen, zu sagen, ja, Jesus, ich will lieben. Und ich glaube, gerade beim Thema Liebe ist es eine tägliche Entscheidung. Und die Frage bei diesem komplexen Thema der Liebe ist, was für eine Gemeinde wollen wir sein? Eine Gemeinde, die da ist, die auch viele Aktivitäten tut, schließt das andere übrigens nie aus, oder eine Gemeinde, die liebt, und zwar so wie Jesus, die nacheifert und die vergeben möchte und die Gemeinschaft möchte. Und wie schon gesagt, die Liebe ist das Werkzeug, auch viele Dinge zu ertragen. Dass ich mit Hass antworte, mit Bitterkeit, das ist normal. Wird übrigens in der Welt auch nichts anderes erwartet. Aber wenn du mit Liebe antwortest, wenn die Antwort, wie Jesus Liebe ist, auf Sünde, auf Tod und Verzweiflung, dann ist es was völlig Neues. Und das ist das, wo Gott uns reinstellt. Und ich glaube auch, dass Liebe auch in schweren Zeiten gedeihen kann. Darum gibt es ja diesen 1. Korinther 13, 1-7. Das Interessante ist, im Kontext ging es da um die Gaben. Man wollte großartige Gaben. Welche Gabe ist die höchste? Man wollte irgendetwas können, was andere nicht können. Und ganz arg, wenn man von Gott begabt ist, das war wichtiger. Da war die Gabe vielleicht teilweise sogar wichtiger als der Geber. Gibt es teilweise heute auch noch Richtungen, die da gehen. Was musst du können als Gabe, damit du mehr Heiliger Geist hast als ich? Aber das war nie der Kern des Evangeliums. Und Paulus beschreibt das alles und sagte, aber wenn ihr um etwas ringt, dann ringt um die höchste Gabe, nämlich die Liebe. Und darum möchte ich das jetzt euch vorlesen, 1. Korinther 13, 1-7 erstmal. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das Hohelied der Liebe wird ja immer gerne in Hochzeiten vorgelesen, wo es um diese Liebe zwischen den Eheleuten gehen soll. Das ist aber nicht das, was der Text sagt, sondern da geht es erstmal um uns in der Gemeinde. Das heißt, es ist ein Kontext, wo darüber beschrieben wird, wie sieht Gemeinde eigentlich aus und wie hat sich Jesus das vorgestellt. Bevor wir da voll einsteigen, und ich möchte vielleicht gleich ein bisschen Entlastung bringen, das wird eine zweiteilige Predigt, wir werden zwei Wochen den zweiten Teil hören, weil ich mir einfach mit diesem Thema Zeit lassen will, weil es ein Kern ist der Gemeinde. Bevor wir da einsteigen, müssen wir mal überhaupt über das Thema Liebe sprechen. Wir können in Römer 5 nachlesen, dass Jesus Christus, als er für uns ans Kreuz ging, als er für uns starb, es nichts gab als guter Grund, das zu tun. Wir waren Athenon, nicht liebenswürdig. Da gab es nichts zu lieben. Egal, was du kannst oder konntest, egal, was du meinst, was wichtig wäre oder was der Welt gefallen würde, es war nichts in den Augen Gottes. Er ist für uns gestorben, als es nichts gab. Und dann wird Römer 5 nochmal deutlich, als wir seine Feinde waren. Dass man für einen Gerechten stirbt, okay, für einen Freund vielleicht noch, das könnte man noch im übertragenen Sinne denken, aber für einen Feind? Für jemanden, der dir feindlich gegenübersteht, und das ist der Sündenfall, dadurch stehen wir Gott feindlich gegenüber. Und Gott hat es gemacht, aber wir sind versöhnt mit ihm, als wir noch Feinde waren, schreibt Römer 15. Das heißt, der Grund, warum Gott das gemacht hat, war diese Liebe zu dir. Es gab keinen anderen triftigen Grund. Und das war im ersten Moment eine Entscheidung, die Gott getroffen hat. Wo er gesagt hat, ich mach das und ich sterbe für dich. Und das ist diese Liebe Gottes, die er uns entgegenbringt. Und bevor wir überhaupt über Liebe untereinander sprechen, müssen wir uns natürlich immer vor Augen halten, wie sehr Gott mich eigentlich liebt. Und er liebt mich. Er liebt mich, weil er mich wunderbar gemacht hat, dich übrigens auch. Er liebt dich, weil er dich gesehen hat und ein Ja zu dir hatte, bevor überhaupt irgendjemand Ja oder Nein sagen konnte. Er liebt dich, weil er sagte, ich mache alles möglich, damit du mit mir in der Ewigkeit sein kannst, wenn du das willst, wenn du Ja sagst. Diese Liebe Gottes ist unbeschreiblich. Und diese Liebe Gottes ist das, was er uns entgegenbringt in einer Welt, die sehr lieblos ist. Die war es schon immer, sie hat sich immer nur die Maske gegeben, der liebevollen Umgangs. Man merkt es dann spätestens, wenn es um Jesus geht, dass es sehr, sehr lieblos wird. Wie aggressiv dann auch die Gutmenschen werden können und wie aktiv auch solche Sachen dann werden, auch politisch, wenn es um Jesus und Christ geht. Aber diese Liebe Gottes ist es. Und die Frage wäre erstmal von mir heute Morgen, kannst du dich eigentlich lieben lassen von Gott? Ist das möglich? Oder ist da immer so ein Zweifel? Nee, mich kann man nicht lieben. Meine Mutter hat mir das gesagt, vielleicht sind es manchmal auch die Eltern gewesen, die dir immer das Gefühl gegeben haben, dich kann man nicht lieben oder du musst irgendwie bestimmt funktionieren, dass man lieben kann. Du musst irgendwas machen, irgendwas Tolles, Aktives, dann kann ich dich lieben oder irgendwie gesehen werden. Vielleicht warst du auch immer auf dem Abstellgleis. Vielleicht war das auch, dass man dir das immer suggeriert hat in der Schule, bei den Lehrern. Es gab immer wieder eine Möglichkeit, wo man dir sagen konnte, es gibt bei dir nichts zu lieben. Und das ist ja das Interessante, das wird ja immer gerne auch gesagt. Und jetzt kommt dieser Gott mit dieser wunderbaren Botschaft, Jesus Christus, der sagt, ich liebe dich und zwar so, wie du bist. Ich habe dich wunderbar gemacht. Du musst nicht so bleiben, das ist ja die größere Liebe von Gott, sondern so, wie du bist, liebe ich dich. Ich bin sogar für dich gestorben, bevor du überhaupt davon wusstest, bevor du überhaupt Ja oder Nein sagen konntest, bin ich für dich ans Kreuz gegangen. Das ist übrigens der Liebesbeweis. Es ist ja eine Sache zu sagen, ich liebe dich. Die andere Sache ist, wie zeige ich das? Und Jesus hat es gezeigt. Und die Frage nochmal, kannst du dich überhaupt lieben lassen von Jesus Christus? Kannst du sagen, ja, ich nehme diese Liebe an, ohne dass ich irgendwas aktiv tun muss oder soll? Und das finde ich einfach so eine ganz spannende Sache, dass wir erstmal lernen müssen, auch manchmal die Liebe Gottes anzunehmen. Ohne Werke, allein aus Gnade, ohne dass ich was tun kann, ohne dass ich ein wahnsinnig großartiger Theologe bin, ohne dass ich aktiv werde, sondern mich einfach lieben zu lassen. Und das ist das, was Gott uns entgegenbringt. Und ich finde es ja so schön beim 1. Korinther 13, es fängt ja schon an mit dieser Liebe. Und ich glaube, dass diese Liebe auch für uns wieder diese Entscheidung ist, ich möchte Jesus auch lieben. Ich möchte ihn auch lieben, weil ich weiß, ich werde geliebt, weil wir leben in einer aktiven Liebesbeziehung. Was ist denn Gebet? Kommunikation, Zeichen einer aktiven Liebesbeziehung. Ich will ihn lieben, weil er mich auch liebt. Und bevor wir da auch weiter eintauchen, müssen wir mal über diese Begriffe der Liebe. Ihr kennt sie alle, ich wiederhole sie nur. Aber im Altgriechischen gibt es ja drei Begriffe für Liebe. Es gibt die Agape, es gibt die Philia, auch gleichzusetzen mit Storke, und es gibt den Eros. Und Eros ist die Liebe zwischen Mann und Frau, Erotik, brauchen wir gar nicht drüber reden, ihr wisst alle, was ich meine. Es gibt die Philia, das ist die brüderliche Liebe. Jesus spricht da oft davon, wenn er mit seinem Vater spricht, spricht er von Philia, weil die eine ganz enge Gemeinschaft haben, auch zwischen Eltern und Kind. Und dann gibt es diese Agape, und genau das ist diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt, die auch in Johannes 3,16 steht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und das ist eine freischenkende, nicht verdienbare Liebe. Das ist die Liebe, die Gott dir entgegenbringt. Ohne Leistung. Du musst nichts machen. Du müsstest nicht mal sonntags in den Gottesdienst kommen. Kommt trotzdem, gell? Aber das ist erstmal dieser Zeitpunkt, wo Jesus sagt, ich liebe dich, ohne dass du etwas dafür tun könntest. Freischenkend, nicht verdienbar. Du kannst auch nichts machen, um diese Liebe dir zu verdienen. Das ist ja manchmal so schwierig für uns. Wir würden ja immer gerne. Manchmal ist es auch leichter, wenn irgendjemand dir sagt, was du zu tun hast. Jetzt, der Pastor sagt dir sonntags, jetzt betest du dreimal die Woche und Gott liebt dich. Ach, machen wir fünfmal, geschenkt. Das wäre manchmal viel einfacher, als zu sagen, ich werde einfach geliebt. Aber das ist das, was Gott uns entgegenbringt. Das ist Agape. Und wenn wir von Liebe sprechen, dann ist in 1. Korinther 13 nur von der Agape die Rede. Eros kommt im Neuen Testament gar nicht mehr vor. Philia ab und zu, wie schon gesagt. Und das war das Kreuz. Und wenn in 1. Johannes 4,19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, dann ist es genau das, was die Wahrheit des Evangeliums ist. Du bist erst geliebt worden und jetzt, so wie es Johannes so schreibt, lieben wir zurück. Aber wie sieht denn das aus? Ne, es ist ja schon einfach, immer zu sagen, ich liebe dich. Alles gut. Das sind ja auch manchmal nur Worte. Und jetzt kommen wir wieder in dieses Denkweise der Bibel hinein. Das, was ich verstanden habe, setze ich um. Das ist nicht nur Theorie, sondern Evangelium ist gelebt. Das heißt, Liebe leben wir. Und wie zeigt sich das? Und das haben wir gerade gelesen, 1. Korinther 13, 1 bis 7. Das ist das Handbuch der Liebe, wo uns Gott zur Hand gibt, wie Liebe untereinander in der Gemeinde aussieht. Und wisst ihr was? Wir haben hier ein tolles Versuchsfeld, uns einander zu lieben. Ich weiß, für euch ist es einfach, mich zu lieben. Verstehe ich. Aber der Punkt ist, nein, aber wir haben hier ein Versuchsfeld, wo Gott uns reinstellt und sagt, jetzt kannst du Liebe lernen einander. Wir werden irgendwas immer wieder finden, was am anderen auszusetzen ist. Wir werden irgendwas finden, was uns nicht passt. Wir haben Leute, die sympathisch sind, mit denen können wir besser. Wir haben Leute, da wird es schwieriger. Und genau das ist da, wo uns Gott reinstellt, wo er sagt, dann lebe diese Liebe hier. Ich weiß, dass es schwer ist. Ich bin für dich gestorben, als wir Feinde waren, als es nichts zu lieben gab. Aber ich habe mich entschieden. Und wir kennen die ganze Prozedur im Garten Gethsemane. Wie oft hätte Jesus sagen können, nö, mache ich nicht, jetzt ist Schluss. Das haben die nicht verdient, aber hat er nicht gemacht. Und wenn in 1. Johannes 4, 19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, steht nämlich noch weiter, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, hasst aber seinen Bruder, ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Das zählt übrigens auch für die Schwestern, das ist die Gesamtgemeinde gemeint. Keine Angst, die dürfen wir nicht hassen. Aber wo Johannes sagt, und da geht es auch um die Gemeinde übrigens in Ephesus, du kannst nicht sagen, du liebst Gott, hast aber deinen Bruder oder deine Schwester in der Gemeinde. Das beißt sich. Das funktioniert nicht bei Gott. Und das finde ich so eine schöne, klare Sache, wo wir auch hinterfragt werden, was ist eigentlich meine Beziehung zu Gott und wie sieht die praktisch aus? Und was ist immer der Schlüssel? Jesus, ich will lieben mit deiner Hilfe. Herr, hilf mir. Das ist der Schlüssel, um Dinge anzugehen, um zu lieben. Und wisst ihr, was ich so schön finde in diesem Kernpunkt Liebe? Weil es im Prinzip uns auf positive Art und Weise auch hinterfragt, A, warum bin ich hier? B, warum arbeite ich zum Beispiel mit in der Gemeinde? Und C, habe ich vergessen. Aber das sind die zwei wichtigsten Punkte, wo ich sagen kann, warum mache ich eigentlich was? Warum bin ich eigentlich aktiv in der Gemeinde? Warum bin ich hier? Und die Antwort, weil Jesus dich liebt. Und die Frage, liebst du Jesus? Und woran zeigt sich das, dass du Jesus liebst, dass du anfängst, dass wir uns untereinander lieben, dass wir uns lieben, wie Jesus uns das auch vorgelebt hat? Jesus hat ja da auch keine Prioritäten gehabt und das in dieser Agape. Freischenkende, nicht verdienbare Liebe. Du wirst geliebt, einfach weil es dich gibt. Und dann haben wir in den ersten drei Versen, wo Paulus klar hervorhebt, was es alles wert ist, wenn es nicht in Liebe stattfindet. Und ich kann es kurz zusammenfassen, nichts. Nichts ist es wert. Gar nichts. Was wäre die schönste Sprache der Menschen, der wie Engel redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Nichts. Also wenn ich die Liebe nicht habe zu meinen Geschwistern untereinander, dann kann ich die Predigten halten, wie ich will. Es bringt nichts. Sie ist nichts wert. Es geht immer um diese Liebe. Ne? Oder wenn ich Weissagen habe, alle Geheimnisse, also wenn ich alle Gaben, alle Erkenntnisse hätte, wenn ich der Überragende wäre, über Wasser gehen könnte und so weiter, aber ich hätte diese Liebe nicht, wäre es nichts wert. Es wäre einfach nichts wert. Und darum ist es immer die Liebe. Und wisst ihr was? Das Thema Liebe ist immer einer der umkämpften Punkte. Es ist immer Gebet, die Baustelle und Liebe. Die Liebe wird immer umkämpft. Manchmal haben wir Ereignisse, wo wir dann anfangen, lieblos zu werden. Manchmal werden wir verletzt. Manchmal gibt es einen saloppen Spruch in der Gemeinde, gibt es ja auch. Und dann denkst du, wow, aua, nee, die kann ich nicht lieben, meine Geschwister. Manchmal gibt es auch größere Ereignisse in unserem Leben, wo wir lieblos werden. Und was der Teufel am meisten hasst, ist, wenn wir anfangen zu lieben, und zwar in der Nachfolge Jesus, so wie er geliebt hat. Das mag er überhaupt nicht. Das kann er auch gar nicht. Und das ist der Punkt, wo Paulus hinterfragt, warum mache ich was? Und was ist meine Motivation? Warum bin ich hier? Warum lebe ich mit Jesus? Warum läuft es so? Und das ist die große Herausforderung. Und es ist immer auch eine schöne Sache, weil wenn Jesus hinterfragt, macht er das in Liebe. Er hinterfragt uns in Liebe. Und das finde ich so schön herausfordernd. Das ist nicht mit diesem Zeigefinger, warum und wieso, sondern in der klaren Aussage, warum bist du hier? Oder wie Gott Eliam Horeb fragt, was tust du hier? Der rennt ja da durch, ist am Horeb und dann fragt Gott, was tust du hier? Und Paulus hebt es nochmal hervor, egal was ich machen würde, ne, alle Geheimnisse, allen Glauben, aber wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und Paulus sagt, ohne Liebe geht's nicht. Ohne Liebe ist es nicht wert. Ohne Liebe ist es nicht, hat es keinen Bestand. Übrigens, man wird relativ schnell merken, ob man geliebt wird oder nicht. Das merkt man schnell, wenn man Kinderarbeit macht. Das merken die Kinder relativ fix, ob sie geliebt werden oder nicht. Das merkt man in allen Bereichen, die wir tun dürfen. Und dann schreibt Paulus, was ist denn diese Liebe Gottes zu uns? Was ist denn diese Liebe, die wir als Gemeinde praktizieren dürfen? Und das wird in 15 Adjektiven beschrieben. Sehr ausführlich. Und das ist immer der Bereich, wo es immer ein bisschen kritisch wird. Das fängt nämlich schon an, die Liebe ist langmütig, geduldig. Wortwörtlich wäre es von langer Kraft. Sie hat einen ganz langen Atem, die Liebe. Unser Vorbild ist natürlich da immer Jesus Christus, wenn wir denken, was er erduldet hat, was er gesehen hat. Unser Vorbild ist natürlich auch der Umgang mit den Jüngern. Ich finde es dann immer spannend, wenn er lange mit den Jüngern unterwegs war. Und da gab es ja oft immer wieder Auseinandersetzungen, wo sie dann immer wieder letztendlich gezeigt haben, dass sie nicht mal ansatzweise verstanden haben, um was es geht. Und Jesus war geduldig, ist mit ihnen gegangen. Und wisst ihr, das finde ich eigentlich das Schöne, dass es gleich die erste Stelle ist in der Liebe. Die Liebe braucht Geduld. Und vielleicht brauchen wir auch selber manchmal Geduld mit uns, um dieser Liebe nachzueifern und hinterherzugehen. Weil es ist herausfordernd. Und ich frage mal ganz klar, ist diese Geduld eigentlich heute noch möglich, ja, wo wir das so oft in der Bibel haben? Weil im Prinzip geht es ja immer um schnelle Ergebnisse und schnelle Resultate. Das kennt ihr von der Arbeit. Ne? Der Chef sagt ja nicht, lassen Sie sich Zeit und wenn es klappt, melden Sie sich. Nee, da gibt es Termine, bum, bum, bum. Und wenn dieser Termin nicht eingehalten wird, kommst du hin und dann heißt es, wieso, was ist, warum gibt es jetzt Terminverschiebung? Was ist Ihr Problem? Was ist Ihr großes Problem? Und dann plötzlich stellt uns Jesus rein, die Liebe ist geduldig. Geduldig im Gebet, geduldig beim Ausharren, aushalten. Ja, manchmal müssen wir auch Lieblosigkeit aushalten, damit wir Liebe lernen. Und ich glaube auch, dass wir oft in lieblose Situationen sind, damit wir eins lernen, wie Liebe nämlich funktioniert. Weil dann sind wir das erste Mal auf dem Weg hinterher, dass wir verstehen, wie Jesus geliebt hat. Und das lernst du nur, wenn du Lieblosigkeit erlebst. Ich weiß, es ist schwierig, aber vielleicht manchmal diese Dinge auszuhalten, auszuharren. Und ich finde jetzt einfach so schön, dass Jesus uns ja unglaublich viel Geduld entgegenbringt. Er sieht ja deine Baustellen. Und Jesus ist nicht der, der reingrätscht und sagt, aha, Marcel, du bist ungeduldig, geht gar nicht. Sondern Jesus ist der, der mich einlädt und sagt, ich zeige dir in Liebe, wie Geduld funktioniert. Ich nehme dich an die Hand. Das ist die Liebe Gottes. Das ist der Heilige Geist in uns, der uns das auch immer wieder zeigt. Wichtig ist für mich, dass ich lieben will, dass ich Geduld haben will, dass ich diese Entscheidung treffe. Ich will das, auch wenn das Thema umkämpft ist. Und wichtig ist auch, dass ich mich nicht entmutigen lasse, wenn es nicht funktioniert. Ja, ich kann lieblos sein. Ich verrate euch das, jetzt wird ein großes Geheimnis sein. Ich kann lieblos sein, wenn mein Tag furchtbar war, wenn ich nicht genug Kaffee hatte, wenn ich gestresst bin, wenn ich eine E-Mail bekomme, die ich nicht mag. Gibt's. Werbung. Und es gibt manche so Sachen, da bin ich gestresst. Dann habe ich eine eigene Prägung meiner Vergangenheit. Es gibt Dinge, die mich stressen, die lassen dich völlig relaxed und cool. Und wo du sagst, was hat der denn jetzt? Und ich schiebe Panik und drehe im Kreis. Da bin ich ungeduldig. Da will ich gleich Attacke vorwärts, nieder mit dem Feind. Und so sind wir. Und wir haben alle unsere Prägung. Da, wo uns Jesus einlädt und sagt, willst du Geduld lernen? Dann bete rum, dann ring drum. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es geht ja um das Thema Gemeinde, dann komm in die Gemeinde und lern das. Hier hast du das Versuchfeld, dass diese Liebe geduldig ist. Ja, ich hätte gern auch immer schnellere Resultate in manchen Bereichen. Ne? Dann frage ich an, dann hätte ich gern das. Und dann machen die Leute das nicht. Ne? Klar, sage ich Gemeindeausschuss und so weiter, kann es gleich gehen. Das wird wahrscheinlich sehr kontraproduktiv sein, weil das wäre ja nicht so liebevoll. Aber das ist der Punkt. Und ich finde es so schön. Denkt dran, was auch aus den Menschen wurde, wo Jesus Geduld bewiesen hat. Petrus. Auf dem Wasser ging und plötzlich einsinkte. Der Jesus dreimal verleugnet hat, am Ende sogar verflucht hat. Und Thomas, der Zweifel hatte. Was wurde aus diesen Menschen? Sie sind in der Liebe Gottes gewachsen, weil sie gelernt haben vom Besten. Und so dürfen wir es auch. Und Jesus ist der gute Hirte, der unglaublich viel Geduld hat. Was ist denn diese Geschichte vom verlorenen Sohn? Ich weiß noch, ich habe mal drüber gepredigt, da kam jemand zu mir, du weißt schon, dass es eine Geschichte ist, dass das so nicht passiert ist in der Bibel. Da denke ich, das ist eine Geschichte, wie Gott ist. Das soll uns vor Augen führen, wie Gott ist. Und wie ist Gott? Er hält mit Geduld Ausschau, bis sein Kind kommt. Und was macht er noch? Er nimmt sein Kind in Liebe an. Stinken nach Schwein, völlig unrein. Das ist die Liebe Gottes. Das ist das Beispiel dafür, wo Jesus uns erklärt, wie sieht es eigentlich aus mit Gott. Und er hat da eine unglaubliche Geduld. Und lasst uns drum ringen. Lasst uns immer wieder im Gebet drum ringen. Herr, schenk mir Geduld. Ich brauche es. Weil die Liebe ist geduldig. Und auch hier, liebe Geschwister, wenn wir das alles hier lesen, wenn mir der Text uns ja herausfordert, und das tut er, es tut er auch mich, es ist ja nicht so, dass ich da lese, ja, Geduld, kein Ding, ja, die Liebe ist gütig, wunderbar, sondern dass ich sage, Jesus, da brauche ich auch immer wieder deine Vergebung. Weil das ist ja die größte Liebe, die wir auch täglich haben dürfen. Wenn es nicht klappt, dürfen wir um Vergebung bitten. Und er gewährt sie, 1. Johannes 1,9. Denn er ist treu und gerecht und schenkt uns Vergebung. Geduld. Dinge auszuhalten, vielleicht auch in deinem Leben, wo es nicht so läuft, wie du dir es vorstellst, wo du jetzt noch keine Antworten hast. Ich zitiere da immer gern so den 2. Korinther, das hat man jetzt auch im Gebetskreis, ne, kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, bedarf was? Geduld, bis ich das sehe, was Gott vorhat, bis ich das sehe, was Gott in der Liebe tut. Und da Geduld zu haben, was will Gott, wo will er hin mit uns? Und dann, die ist langmütig, die Liebe ist gütig. Wir könnten auch mit freundlich übersetzen. Ja, es ist schon ein Unterschied, wie gelebte Liebe aussieht. Und Freundlichkeit ist ein Merkmal. Wie reden wir miteinander? Übrigens, wie reden wir auch übereinander? Wie reden wir miteinander übereinander? Und das ist diese Freundlichkeit, die eigentlich schon der Schlüssel ist für gelebte Liebe. Denn diese Liebe ist freundlich. Nicht sie könnte, sie sollte, sondern sie ist es. Und ich finde es so schön, dass man in dieser Liebe Gottes auch miteinander freundlich umgehen kann. Wie ist der Empfang hier? Übrigens sehr freundlich unser Empfang hier, kann ich nur bestätigen. Also ich fühle mich immer wohl, wenn ich hier reinkomme. Ne? Ich habe auch schon Gemeinden erlebt, da war es recht frostig. Da bist du reingekommen und hast fast das Gefühl, du musst dich entschuldigen, dass du heute gekommen bist. Aber das ist ja Gott sei Dank bei uns nicht so. Sondern es ist jemand freundlich und liebevoll. Und wie ist der Umgang miteinander? Übrigens auch hier der Prüfstand, dass wir hier miteinander die 1,5 Stunden freundlich sind, ja. Wisst ihr, was ich immer so spannend finde? Es zeigt sich dann immer, wenn wir gemeinsam irgendwas machen, wenn wir längere Zeit miteinander verbringen, mehr als die 1,5 Stunden. Wenn wir zusammen in der Küche sind und es wird stressig, kriege ich da mal einen Teller in den Kopf, weil die Freundlichkeit gerade leidet. Es ist dieser Prüfstand, wo wir immer wieder schauen dürfen, wenn wir gerade unter Feuer stehen, wie sieht es da aus? Es übrigens kommt immer nur das raus, was drin ist. Das ist eigentlich logisch. Und ist da diese Liebe untereinander drin? Und liebe Geschwister, das ist der Kern unserer Gemeinde, dass wir das leben, was Jesus uns gibt. Und manchmal gibt es Druck und da zeigt sich, was drin ist. Auch hier bitte immer die Vergebung im Blick haben. Es ist und bleibt herausfordernd. Und das ist auch diese Freundlichkeit, eine Offenheit. Eine Offenheit Menschen gegenüber, die vielleicht nicht meinem Ansinnen entsprechen, die nicht mein Gedankengut. Und was ist das Nächste? Eine ehrliche Gemeinschaft in Christus ist freundlich. Ja, wir dürfen das leben. Es klappt nicht immer. Wir haben die Vergebung. Und ich finde es so schön, dass Jesus uns das sagt. Er sagt, hey, die Liebe ist freundlich, sie ist gütig, sie ist bereit, die Hände zu öffnen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt der Liebe. Moment, ich muss noch mal kurz nachlesen, wo er sagt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Oh ja, Neid. Großes Problem. Mit was fängt eigentlich Neid an? Es fängt an mit Vergleichen. Ich bin jetzt nicht so versiert, aber ich glaube, es gibt Leute, die können besser predigen als ich. Ich habe noch keinen getroffen. Nein, gar nicht. So weit ist noch nicht. Nein, aber es gibt ja Menschen, die sind durchaus begabt. Und die haben eine ganz tolle Begabung, die können Dinge ganz toll. Und dann fange ich an zu vergleichen. Wieso kann der das und ich nicht? Wieso macht die das? Dann gibt es Menschen, wir leben ja in einer vergleichenden Welt. Die sind dünner als ich, die sind größer als ich, die sind erfolgreicher als ich. Ach herrje, ja, was habe ich erreicht? Vor kurzem stand mal im Raum, da gab es so hintenrum ein altes Klassentreffen nach über 10 Jahren oder so, länger kann das nicht her sein bei mir. Aber na, da war so ein Klassentreffen angesetzt. Gell? Und ich weiß schon, wie das dann abläuft. Dann kommen alle, was machst du jetzt? So ein Motto, dein Haus, deine Frau, dein Auto und so weiter. Ich habe ein Dacia. Ja, aber der Punkt ist, dieses Vergleichende. Und was wir in der Einzigartigkeit und in der Liebe Gottes ja spüren dürfen, ist, dass ich nicht vergleichen muss, weil er liebt mich. Er liebt mich. Ich muss nicht ständig gucken, was der andere besser kann, wie der andere besser aussieht, wie erfolgreich ist, wie viel Gewichte der andere stemmen kann. Ich kann auch stemmen. Und dann dieser Punkt, dieses ständige Vergleichen miteinander. Auch hier, wir haben ganz unterschiedliche Begabungen und ich bin froh dafür. Überleg mal, es wären alle solche Schwätzer wie ich, das wäre ja furchtbar hier in der Gemeinde. Tote Hose. Es gibt Leute, die sind unglaublich begabt und wir dürfen das zur Ehre Gottes einsetzen. Und ich finde es ja so toll, dass wir ja auch Gabentests anbieten, was der Alexander immer wieder macht, damit wir genau diesen Schatz, den Gott in uns hineingelegt hat, entdecken und das zur Ehre Gottes tun. Und dieses Vergleichen ist immer der Anfang vom Ende. Sobald du anfängst zu vergleichen, gewinnst du. Ist auch nicht gut. Ne? Bin ich gut und du schlecht? Oder du verlierst und meistens verlieren wir und es macht sehr, sehr unzufrieden. Diese Wahrheit des Evangeliums, dass wir nicht vergleichen müssen, weil Gott liebt dich und ich kann dich nur ermutigen, hör auf zu vergleichen. Das musst du nicht, das hast du gar nicht nötig, weil Gott dich wunderbar gemacht hat. Und das finde ich dann einfach so schön, wie aktiv Gott da wird und sagt, ich habe dir doch diesen Liebesbrief geschrieben, den wir Bibel nennen. Ich habe dir doch gesagt, wie ich zu dir stehe. Warum denkst du, dass du dich ständig vergleichen musst? Das andere, was dann kommt, die Liebe tut nicht groß. Und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Aspekt in der Gemeinde, nämlich die Freiheit der Liebe. Wenn ich geliebt werde und das weiß, wenn ich weiß, ich lebe in dem Frieden und in der Liebe Gottes, muss ich nicht ständig Applaus bekommen. Ihr kennt es von kleinen Kindern, ne? Guck mal, was ich mache, guck mal. Und wir sind ja da nicht immer ganz ehrlich, ne? War das alles oder kommt da noch was? Nein, die Kinder wollen gesehen werden. Ne? Die Kinder wollen gesehen werden, sie wollen gesehen werden und wisst ihr was, wir sind ja nicht anders. Wir wollen auch gesehen werden. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen einfach Anerkennung. Etwas Erbauliches. Und ich finde es so schön, diese Freiheit der Liebe Gottes, wo er sagt, du darfst im Hintergrund sein und agieren. Du musst nicht immer von allen anderen gesehen werden. Es ist nicht immer so, dass die Ältesten umhergehen und sagen, danke, was du diese Woche für die Gemeinde geleistet hast. Wir haben es alphabetisch sortiert, setz dich. Das wäre schön, aber es funktioniert nicht immer. Weil die auch ihren Alltag haben. Der Pastor kann es auch nicht. Wisst ihr, wer dich sieht? Jesus. Jesus ist der dich sieht und wahrnimmt. Und das in einer unglaublichen Liebe. Nämlich genau das, was wir ja immer wieder suchen in dieser Welt. Nämlich diese Liebe gesehen zu werden. Diese Liebe wahrgenommen zu werden. Angenommen zu werden. Ist genau das, was uns Jesus ja entgegenbringt. Wo er sagt, ich sehe dich. Ich weiß, was du machst. Und ich meine das jetzt nur positiv. Und ich sehe in dein Leben rein. Ich fand es immer früher so schlimm, wo es hieß, Gott kennt all meine Gedanken und weiß alles, was ich mache. Wo ich denke, der Arme. Aber wisst ihr was? Gott schaut ja in Liebe auf mich drauf und sagt, Mensch Marcel, glaubst du, das war jetzt die richtige Reaktion? Gott ist ja der mich auch in Liebe nachfragt oder in Liebe nachfragt, warum hast du so gehandelt? Was war jetzt das Problem? Und Gott gibt mir ja auch, und das ist ja das Schöne, ich brauche gar kein schlechtes Gewissen zu haben, weil mir Gott mir ja auch die Lösung an die Hand gibt, nämlich Vergebung. Wo er sagt, dann vergib die Person, bitte die Person um Vergebung, meine ich, und bitte mich um Vergebung und die Sache ist geklärt. Für die Person, die muss es vielleicht nochmal klären, nochmal durchgehen im Gebet, aber der Schuh liegt bei ihr. Und das finde ich dann so schön, wo Gott mir auch sagt, du musst nicht immer Applaus bekommen von jedem. Ich sehe dich. Ich weiß, wer du bist und ich liebe dich. Und ich finde es eine unglaubliche Freiheit der Liebe, die wir untereinander auch praktizieren dürfen, weil wir nicht ständig irgendwo Applaus und Anerkennung brauchen. Nichtsdestotrotz, und da sind wir auch beim Kernthema Liebe, wir sollen ja erbaulich sein und wir sollen uns Mut machen und ermutigen. Und wenn was Gutes stattfindet, ermutigt euch bitte, dass jemand erbaut wird. Aber das Schöne ist, ich soll ermutigt werden, aber ich brauche es nicht. Das ist das Tolle in der Gemeinde, weil ich weiß, ich komme von Jesus. Das ist das, was der Text hier sagt. Sie braucht nicht das Ehre, sie sucht nicht das. Ne? Sie verhält sich nicht unanständig. Sie bleibt korrekt, wie Gott es möchte. Wir bleiben im Wort Gottes. Wisst ihr, schnell ist man bereit zu lügen, zu hassen, bitter zu werden, zurückzuschlagen. Mein Problem ist ja oft, dass ich schneller rede, als ich denke. Und da rutscht schon mal manchmal was raus, wo ich denke, oh, hoffentlich hat es die Person jetzt nicht gehört. Und das war nicht so schön. Und dann ist es das, wo wir sagen, wir bleiben im Wort Gottes. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, mit Jesus Christus. Römer 12, 21. Wo Jesus uns sagt, bleib bei mir, bleiben in meinem Wort, bleiben im Gebot. Du brauchst nicht den Trieb oder den Dingen der Welt nachgehen, sondern du darfst mir ganz nachfolgen und mir vertrauen. Ich glaube, dass die Gebote Gottes zu halten erstens zeigt, dass wir Kinder Gottes sind, nicht weil wir es zeigen müssen, wir haben gelernt, wir sind aus Gnade geliebt, sondern dass es zeigt, dass ich wirklich überzeugt bin, dass dieser Jesus Christus gut ist, dass er auch wirklich der Herr ist. Und das finde ich dann so schön. Ne? Das ist das, wo Gott mir sagt, bleib bei mir. Bleiben im Wort. Bleibe nicht bei dem, was die Welt dir vorgibt, wie man es sein müsste, wo vielleicht auch die Emotionen manchmal da sind. Oder sie sucht nicht das Ihre. Ne? Wir lieben manchmal, weil wir meinen, wir brauchen Liebe. Ne? Ich liebe, dass andere mich auch lieben. Und hier auch wieder die Frage, ne? Warum tue ich was? Tue ich etwas, damit der andere mich liebt? Tue ich etwas, damit der andere sagt, Mensch, wunderbar. Und genau da sind wir eigentlich wieder beim Punkt. Ne? Sie sucht nicht das Ihre. Das heißt, ich kann lieben und einfach handeln in der Gemeinde. Ich habe die Zeit im Blick, keine Angst, aber ich bin gerade so gut in Fahrt. Aber dieses, nee, und dieses, ich brauche das nicht. Ich kann einfach die Freiheit haben, jemanden zu lieben, einfach weil er da ist. Nächster Punkt, sie lässt sich nicht erbittern. Ja, sie ist bereit zur Vergebung. Ich weiß, es passieren Dinge, auch hier, die uns manchmal bitter machen werden, die uns verletzen, wo es nicht so läuft, wie ich es mir wünsche, wo ich es denke. Und dann ist diese Liebe, die bereit ist, auch zu vergeben. Vielleicht ist es ein Prozess, vielleicht braucht es auch manchmal Zeit. Aber es ist dieser Punkt, wo Gott sagt, diese Liebe lässt sich nicht erbittern. Wir werden nicht bitter miteinander. Wir werden nicht in Feindschaft leben. Und darum auch, sie rechnet das Böse nicht zu. Ne? Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Ich finde es so schön, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie ist nicht nachtragend, die Liebe. Übrigens schon mal gefragt, wer da trägt beim Nachtragen? Du. Der andere weiß es vielleicht gar nicht mehr. Du trägst ganze Zeit dem alles hinterher. Du siehst die Person und dann kommt der ganze Sack wieder raus. Ah, der hat das gesagt, der hat das gemacht. Puh, ist das ein böser Mensch. Und du hast das ganze Nachtragende bei dir. Und dann ist diese Freiheit zu sagen, ich vergebe. Und das ist so wichtig. Und wenn Petrus fragt in Matthäus 18, wie oft, 7x70, dann gibt es da keine Begrenzung. Hab den Mut, Jesus zu vertrauen und zu sagen, ich will vergeben. Herr, zeig mir wie, ich kann es nicht. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes, weil Schadenfreude ist ja die schönste Freude, wir sind Schwaben. Wenn der böse Nachbar, der immer deine Mülltonnen heimlich wegstellt, dann im Glatteis ausrutscht und du hockst gerade am Fenster, jetzt ist schon noch gefallen. Ich rufe keinen Krankenwagen, den lasse ich liegen. Aber das ist es genau nicht, wie Gott ist. Das ist genau nicht der Punkt. Wir freuen uns nicht an der Ungerechtigkeit. Wir bleiben in der Liebe. Wir bleiben in dem, was Jesus uns sagt. Und Jesus blieb, und denk bitte ans Kreuz, vollkommen in der Liebe. Was hätte er jeden Grund gehabt, diese Leute zu verdammen, die da sind, die ihn da geprüft haben, die da noch gerufen haben, komm doch runter vom Kreuz, ne, die ihn provoziert haben, im größten Schmerz, in der tiefsten Schwäche. Und Jesus blieb in der Liebe. Im Gegenteil, was sagt denn Jesus? Ne? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Liebe Gottes, das ist unser Vorbild. Und auch hier, lasst uns voneinander und miteinander lernen. Ich ziehe es jetzt durch, freut euch über die Wahrheit, die jetzt kommt, weil sie freut sich an der Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Es ist die Wahrheit Gottes. Es ist die Wahrheit, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Es ist die Wahrheit, dass es Vergebung der Sünden gibt. Es ist die Wahrheit, dass es eine Hölle gibt, die ewige Verdammnis. Aber es ist auch die Wahrheit, dass Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, ist gerettet und hat das ewige Leben. Und lasst uns auch wahrhaftig miteinander sein. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, aber diese Wahrhaftigkeit ist wichtig. Leben wir in der Wahrheit, in der Klarheit oder spielen wir uns gegenseitig was vor? Im alten Griechenland gab es immer so ein Theaterspiel und da trugen die immer Masken. Das ist oft auch, die Bibel macht da oft Anspielungen darauf. Sie trugen oft Masken, damit man eben eine bestimmte Rolle oder bestimmtes Stück darstellen konnte. Und dann war man traurig, war man fröhlich, man hat die Maske gewechselt. Und Paulus sagt es mal so schön, legt diese Masken ab. Und lebe in der Wahrheit. Und dann kommt zum Schluss, und damit will ich auch zum Schluss kommen, diese Zusammenfassung. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Jetzt müssen wir es aber richtig in Kontext setzen. Sie erträgt alles mit Jesus. Das heißt nicht, dass ich alles ertragen kann, sondern es heißt, dass Jesus mir das zeigt. Sie erträgt manchmal Ungerechtigkeit, sie erträgt manchmal Leid, sie erträgt manchmal auch schwierige Situationen. Sie ist bereit, auszuharren, oder wie es im Griechischen heißt, oponome, auszuharren, auszuhalten. Ich bin bereit zu ertragen mit Jesus. Sie glaubt alles. Das ist jetzt keine Naivität, die gemeint ist, sondern sie glaubt alles Jesus. Ich glaube alles, was Jesus mir sagt. Ich glaube, dass Jesus mich liebt. Ich glaube, dass Jesus Gemeinde will und ich glaube, dass er was mit uns vorhat. Ja, ich glaube ihm. Ich glaube, dass ich ewiges Leben habe und es macht was jetzt mit mir. Ich glaube ihm und darum auch, sie hofft alles auf Jesus. Ich hoffe nicht auf die Menschen. Ich hoffe auch ehrlich gesagt nicht auf die neue Regierung, sondern ich hoffe allein auf Gott. Nicht, dass die irgendwas falsch gemacht haben. Ich bin da völlig. Aber der Punkt ist, ich hoffe alles auf Gott, weil nur Gott ist der, auf den ich meine Hoffnung setzen kann und will. Ich hoffe alles auf Jesus. Und dann natürlich, sie erduldet alles wegen Jesus. Ja, wir müssen darüber reden, Gemeinde ist auch Verletzlichkeit. Gemeinde ist manchmal Extrameile, Gemeinde ist auch manchmal schwer und Gemeinde ist schwierig. Aber mit Jesus kann ich auch erdulden und ertragen. Und das ist das, was die Liebe eigentlich so zusammenfasst. Und wenn dann Paulus am Ende, und dann komme ich auch zum Ende, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Alles wird vergehen, aber die Liebe nicht. Und liebe Geschwister, lasst uns drum ringen, dass wir eine Gemeinschaft werden, die liebt. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die liebt. Dass man das merkt im Umgang miteinander. Wir können es im Wort prüfen. Und wenn da irgendwo ein Punkt ist, wo es nicht klappt, dann bitte um Vergebung. Denn das ist das, was Jesus uns als Werkzeug an die Hand gegeben hat. Und das finde ich so schön. Und ich glaube, es gibt nichts mehr Gemeinschaftsförderndes als gelebte Liebe miteinander und untereinander. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns diese Liebe geschenkt hast, dass du uns diese Liebe entgegengebracht hast, bevor wir überhaupt dich lieben konnten und dass uns auch nichts von dieser Liebe trennen kann. Danke, dass wir hier anfangen dürfen, als Gemeinde Gottes, als deine Kinder, uns als Kinder zu lieben. Und ich danke dir, dass du uns dazu befähigst. Du hast diese Liebe ausgegossen in unsere Herzen, in unserem ganzen Leben. Die Liebe ist ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt, wir dürfen diese Frucht wachsen lassen. Und danke, dass wir das auch immer wieder hier in der Gemeinde miteinander und untereinander prüfen dürfen. Wie reden wir miteinander? Wie leben wir miteinander? Und sind wir diese Gemeinschaft, die du dir auch ja, gedacht hast, Jesus? Amen.